SRF 1.
Und das ist das Regionaljournal Graubünden. Spektakuläre Einbrüche in den letzten Wochen. In Graubünden wird immer mehr gestohlen. Warum ist schwer zu sagen? Forelle und Co. Fischen soll für Junge in Graubünden billiger und damit auch wieder attraktiver werden. Und der Mann, der das Geheimnis vom Jenatschgrab in der Churer Kathedrale lösen will, er schaut zurück auf seine Arbeit und erzählt von den neuesten Forschungsergebnissen. Das Wetter im Süden sonnig und im Norden wechselhaft und kühl. Am Mikrofon der Silvio Lichti. Uhren, Schmuck, teure Velo, aber auch Rasenmäher, Laptops oder ganze Tresors sind in Graubünden allein diesen Monat gestohlen worden. Eine ganze Reihe spektakulärer Einbrüche haben in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht. Wenn man die Zahlen anschaut, ist klar, die Zahl der Einbrüche die nimmt zu. Warum das so ist und woher die gestohlenen Sachen verschwinden, das ist allerdings schwer zu sagen. Stefanie Hablützel.
738 Mal ist letztes Jahr in Graubünden eingebrochen worden. Das ist deutlich mehr, nämlich ein Drittel, als im Jahr vorher, sagt der Chef der Bündner Kriminalpolizei, der Gianfranco Albertini. Und so dürfte es auch bleiben.
Allein die Zahlen vom ersten halben Jahr jetzt bestätigen einfach, dass wir auf dem Niveau im Moment sind und ziemlich sicher auch für die nächsten paar Jahre bleiben werden.
Seit Anfangsjahr hat es in Graubünden rund 400 Einbrüche gegeben. Schlagzeilen haben die grossen Fälle gemacht. Vor kurzem zum Beispiel der Einbruch zu Chur in einen Veloladen, wo über 20 Hightech-Velos weggekommen sind. Oder zu Arosa im Optikergeschäft, da sind 200 teure Sonnenbrillen abgeräumt worden. Oder Uhren und Schmuck aus einer Bijouterie St. Moritz. Oder, und das dürfte kein Zufall sein, mehrere Einbrüche im Misox.
Wir haben seit dem Herbst des letzten Jahres eine markante Zunahme entlang unserer Alpentransversale, insbesondere was die Südrampen im Misox angeht.
Für den Kripo-Chef Gianfranco Albertini hat es mir Nähe zum Ausland zu tun. Das Gleiche beobachtet auch der Christian Schwarzenegger. Er ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Zürich.
Also da sieht man, dass das einen wesentlichen Anteil an Tätern hat, die gar keinen Wohnsitz da haben in der Schweiz, sondern eben die einreisen oder die völlig illegal sich da aufhalten.
Leute, die gar nicht in der Schweiz wohnen, heissen in der Fachsprache Kriminaltouristen. Heute dürften etwa ein Viertel von allen Einbrüchen schweizweit auf ihre Kappe gehen.
Es sieht so aus, als wäre die Schweiz attraktiver geworden als Ort, wo man Vermögensdelikte durchführen kann. Und zwar wahrscheinlich auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Europa generell.
Also weil es der Schweiz besser geht als anderen Ländern, ist es attraktiver geworden zum Einbrechen, vermutet der Christian Schwarzenegger. Dazu Untersuchungen gibt es aber noch nicht. Damit leben muss die Bündner Kantonspolizei. Der Kripo-Chef, der Gianfranco Albertini.
Die Polizei kann fahndungsmässig mehr präsent sein auf der Strasse, aber wir haben limitierte Kräfte. Wir können nicht einfach permanent nur da stehen.
Da gestanden und Kontrollen gemacht hat die Polizei zum Beispiel mit dem Monat im Misox. Wo sie ein Auto anhalten wollte, hat der Fahrer fast zwei Polizisten überfahren. Daraufhin haben die Pneu vom Auto zerschossen. Die beiden Männer im Auto konnten wegrennen. Im Kofferraum drinnen gelegen ist dann aber Werkzeug zum Einbrechen. Das eine ist ein Einbruch verhindern, das andere ein Fall aufklären. 13% von allen Einbrüchen sind in Graubünden letztes Jahr aufgeklärt worden, was wenig ist, aber im schweizerischen Durchschnitt liegt. Es ist die Masse der Einbrüche, die es schwierig macht, aber auch, dass die Einbrecher so schnell über alle Berge sind.
Fischen soll in Graubünden für junge Leute günstiger und attraktiver werden. Die Bündner Regierung passt darum das Fischereigesetz an. Patentgebühren werden für Jugendliche bis 18 um die Hälfte gesenkt. Das ist ein zentraler Punkt, sagt der Bündner Regierungsrat Mario Cavicelli.
Man hat über 5'000 Patentinhaber jedes Jahr im Kanton. 900 davon sind etwa Jugendliche. Es ist nicht so, dass wir wenig haben, die einsteigen. Wir möchten aber schauen, dass die Alterspyramide unter den Fischerinnen und Fischern ein bisschen ausgewogener ist. Dass der jüngere Teil der Fischer länger an der Route bleibt und wir nicht vor allem mittelalterliche und ältere Altersstruktur haben unter den Fischern.
Schon Kinder sollen einfacher können fischen. Erwachsene, die ein Patent haben, dürfen neu zwei statt nur ein Kind zum Fischen mitnehmen. All die Vorschläge der Bündner Regierung kommen dann im August ins Parlament. Im März vor einem Jahr haben Wissenschaftler das angebliche Grab vom Bündner Freiheitskämpfer Jörg Jenatsch geöffnet. Trotz modernster DNA-Analyse ist aber nicht restlos geklärt worden, ob der Tote aus der Churer Kathedrale wirklich der Jörg Jenatsch ist. Neueste Ergebnisse von der Uni Kiel kommen jetzt zum Schluss, dass er es sehr wahrscheinlich ist. Der Manuel Janosche vom Archäologischen Dienst Graubünden leitet das Projekt rund um das rätselhafte Grab. Seit mehr als einem Jahr ist er dran. Ich habe mit ihm vor der Sendung geredet und ihn zuerst gefragt, wie fest der Jörg Jenatsch mittlerweile schon Teil von seinem Leben und seinem Alltag ist.
Von meinem Alltag überhaupt nicht. Ich bin hauptsächlich dran an der Auswertung von der Churer Kathedrale, von der ganzen Archäologie-Geschichte. Und der Jenatsch ist so etwas nebenbei, was ich mache. Und privat beschäftigt er mich zum Teil, weil ich mache gewisse Sachen auch privat. Aber bin dann auch sehr froh, wenn die ganze Geschichte mal abgeschlossen ist und ich mich hauptsächlich wieder um Bauforschung und Archäologie kümmern kann.
Wieso? Ist es mühsamer, in Anführungszeichen, als Sie gedacht haben?
Mühsamer nicht, aber es ist nicht jetzt ein wahnsinnig wichtiges archäologisches Objekt, eigentlich.
Von außen hat man immer so das Gefühl, oh, das ist etwas wahnsinnig Spannendes, die haben dort das Grab vom Jenatsch geöffnet, das hat so etwas wie CSI Miami, die amerikanischen Krimiserien und so, hat es ein bisschen etwas von dem?
Ja, also der Nachhall in der Bevölkerung ist riesig, das stellen wir fest. Ja, also das Interesse ist sehr gross und das freut uns natürlich auch.
Vor gut einem Jahr hat man ja die Gebeine exhumiert, man hat es rausgenommen. Ziel ist es, DNA-Material zu kriegen und wirklich restlos zu klären. Ist es jetzt der Jörg Jenatsch oder ist es noch nicht? Restlos geklärt ist es nicht. Man hat immer gesagt, sehr wahrscheinlich ist es noch schon. Jetzt doch ein paar Monate später, nachdem Sie die Ergebnisse präsentiert haben, ist ja im Oktober gewesen, Sie haben weitergeschafft. Zu welchem Schluss kommen Sie jetzt?
Ja, also da muss ich vielleicht ein bisschen präzisieren. Im Oktober haben die Molekularbiologen von der Uni Zürich, die uns hier massgeblich unterstützen, haben sie gesagt, das Ergebnis ist unentschieden. Weil sie haben von den 23 Y-Chromosomen, die sie untersucht haben, haben sie drei Abweichungen gehabt. Mittlerweile hat man aber auf der Uni Kiel hat man noch mehr biostatistische Auswertungen gemacht mit den gleichen Proben. Und sie kommen jetzt zu einem sehr viel positiveren Schluss. Das ist der momentane Stand. Jetzt sagen sie, dass es 20 Mal wahrscheinlicher ist, dass er es ist, als dass er es nicht ist. Und insofern kommen sie jetzt eigentlich verbal zu einer ähnlichen Einschätzung, wie ich als Bauforscher schon vorher hatte, dass sie jetzt auch sagen, mit grösster Wahrscheinlichkeit ist das der Leichnam von Jörg Jenatsch.
Sie haben ja das auch immer gesagt. Sie haben gesagt, ja, wenn man Knochen anschaut, wenn man die Kleider anschaut, eigentlich spricht viel mehr dafür als dagegen. Das war so gewesen, oder?
Ja, also, ich habe einfach einen Haufen sehr gute Indizien. Wir haben eine ausgesprochen gute Indizienlage. Wie der schon gesagt hat, dass sie einen Kleiderwolf das hinweisen, dass es ein Edelmann war aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Das passt. Die anthropologische Ansprache passt. Das ist ein Mann, der zwischen 40 und 60-jährig ist gestorben. Dann hat man die Pathologie im Schädel, wo jetzt aber, es hat zwar links und rechts auf beiden Schädelseiten hat's Frakturen, die könnten auf die Ermordung hinweisen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber relativ schwierig, um ganz genau zu sagen, ob die Frakturen wirklich zum Tod geführt haben oder ob die unmittelbar nach dem Tod entstanden sind. Das ist beim jetzigen Erhaltungszustand vom Schädel nicht mehr definitiv zu klären.
Manuel Janosche, Sie haben es gesagt, eben eine zweite Untersuchung von der Uni Kiel kommt jetzt eigentlich zum Schluss. Sehr wahrscheinlich ist es nicht. Ist es nicht?
Also es müsste wahnsinnig zu einem Fall sein. Es müsste gerade nebendran, unmittelbar nebendran, nochmal eine Leiche liegen, wo alles genau gleich wieder würde stimmen. Da kommt eben noch ein Indiz, ein sehr gutes Indiz dazu. Und zwar der Bestattungsort selber innerhalb der Kathedrale. Es gibt die Quelle, eine zeitgenössische Quelle aus dem 17. Jahrhundert, die noch ein paar Tage nach dem Tod von Jörg Jenatsch ist geschrieben worden. Und die besagt, dass der Leichnam von Jürgen Natsch unter der Orgel begraben worden ist. Und wir wissen eigentlich, wo die alte Orgel in der Kathedrale war, nämlich genau oberhalb von dieser Grabstelle. Und wenn ich es nochmal auf eure Frage zurückkomme, es müsste wahnsinniger Zufall sein, dass nebendran, unmittelbar nebendran, noch einmal einer würde liegen, wo alles total genau gut würde passen.
Trotzdem, sie wollen nicht nur DNA, also sie suchen noch weitere Puzzlesteine, sage ich mal. Und zwar probiert man das Gesicht mit modernsten Methoden zu rekonstruieren. Also man weiss ja von Porträts, wie der Jürgen Natsch ausgesehen haben soll. Hat man das Gesicht können rekonstruieren?
Das ist eigentlich eine sehr spezielle Wissenschaft. Das ist der Martin Häusler von der Uni Zürich, der das macht. Und der kann aufgrund von der computertomografischen Aufnahme, die wir haben gemacht, damals im Kantonsspital, hat er 3D-Fotografien gehabt, und aufgrund von denen kann er den ganzen Kopf und das Gesicht wiederherstellen. Und kein Problem, überhaupt kein Problem, sind für ihn die ganzen Gesichts- und Kopfmuskeln, also eine Schädelform gibt ihm genau vor, wie das muss ausgesehen haben. So wie er mir erzählt hat, tut er zuerst das aufgrund von diesen Angaben, ohne dass er irgendwelche alte Porträts anschaut, tut er das zuerst so machen, wie er das für richtig findet, wie ihm der Schädel das vorgibt. Und am Schluss schaut er dann die zeitgenössischen Porträts noch an und tut verschiedenste Weichteile, vielleicht, wenn es nötig ist, noch anpassen. Also Ohren, Nase, Lippen kann er nur sehr beschränkt oder gar nicht am Schädel ablesen. Aber er macht es einmal und macht einmal eine Hypothese und kann dann aufgrund von zeitgenössischen Porträts eventuell noch gewisse Anpassungen machen. Wobei, auch, das möchte ich auch noch einschränken, die zeitgenössischen Porträts muss man auch vorsichtig sein. Auch bei denen ist es nicht unbedingt garantiert, dass sie wirklich ganz genau das Bild wiedergeben vom Auftraggeber. Man muss sich bewusst sein, der Jürgen Natsch hat die Porträts selber in Auftrag gegeben. Und es ist verbrieft, dass wenn der Auftraggeber gefunden hat, meine Nase ist jetzt hier zu hakenförmig oder meine Ohren sind zu abstehend, hat er um Korrektur gebeten.
Also was man heute von Photoshop kennt, ist früher durchaus auch gemacht worden.
Ist gemacht worden und die Porträtisten haben das auch in dem Sinn angepasst.
Trotzdem sind schon Resultate rum, also hat man schon heute ins Gesicht von Jürgen Natsch schauen können?
Der letzte Stand, den ich hatte, war noch nicht ganz so weit, dass man es wirklich das ganze Gesicht gesehen hat. Das ist wirklich noch im Tun.
Jetzt im Herbst soll die ganze Untersuchung von dem Jürgen Natsch-Grab abgeschlossen sein. Was denn? Was ist denn geplant?
Also geplant ist im Verlauf vom Winter eine Publikation. Auf das schaffen wir Bearbeiter alle darauf hin. Wir möchten gerne eine Publikation machen, wo jeder sein Fachgebiet genau vorstellt. Und im Verlauf vom Frühling, Frühsommer, ist eine Ausstellung geplant zu diesem Grabinhalt, wo der Archäologische Dienst zusammen mit der Stadt Chur wird machen.
Jetzt machen wir noch einen Schritt zurück und der Frage ist, was bringt denn das eigentlich, wenn man jetzt weiss, dass der Jürgen Natsch in der Kathedrale liegt oder nicht?
Ja, also dass er dort liegt, das ist jetzt nicht unbedingt, eben, ob er jetzt dort liegt oder auf einem Friedhof würde liegen, für die Allgemeinheit spielt das keine Rolle. Aber wir haben eigentlich ja, der absolute Ursprung von dem Ganzen ist ja die Exhumierung von 1959, wo der Erik Hug damals gemacht hat. Und er hat ja sehr viel schon untersucht zu diesem Grabinhalt und ist aber zu keinem definitiven Schluss gekommen. Vor allem hat er seine Ergebnisse nie publiziert. Er hat ganz viel zusammengetragen gehabt. Er hätte das von meiner Meinung her unbedingt publizieren sollen, hat das aber nicht gemacht. Und wir sind jetzt 2009 mit Hilfe von Mitarbeitern vom Kloster Einsiedeln sind wir an seine Unterlagen hergekommen und das war eigentlich der Aufhänger gewesen. Wir hatten die Unterlagen in der Hand gehabt und haben gedacht, wir publizieren das jetzt, was er eigentlich damals hat auslassen. Und haben dann verschiedenste Fachleute angefragt, ob sie würden den Inhalt von diesem Material publizieren und alle haben dann unisono gesagt, wir tun nicht diesen Inhalt publizieren, sondern wir tun das nach neuesten Richtlinien und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, jeder für sein Spezialgebiet nochmal aufschaffen und geben es dann so raus. Und genau das läuft jetzt.
sagt Manuel Janoscha. Er leitet das Projekt, das das Geheimnis vom Janatschgrab in der Churer Kathedrale lüften soll. Wir schauen über die Kantonsgrenze aus in Kanton St. Gallen. Der muss ja ziemlich sparen und schon zum dritten Mal bringt die Regierung darum ein Sparprogramm ins Kantonsparlament. Das feilscht seit heute Nachmittag, wo der Kanton noch Geld sparen oder mehr reinholen könnte. Bei der Sondersession ist bis jetzt aber vor allem viel geredet worden. Entschieden haben Politikerinnen und Politiker noch nichts. Der Thomas Zuberbühler berichtet.
Man könnte fast ein Buch schreiben mit all diesen Blättern, die einem heute im St. Galler Kantonsparlament erwartet haben. Eine dicke Beige ist da gelegen, voll mit Anträgen, wo das Entlastungspaket von 150 Millionen Franken im Fall von der SP-Grünen-Fraktion sollen aufweichen oder mit Anträgen, die das Entlastungspaket im Fall von der SVP gerade im Gegenteil noch grösser sollen machen. Aber zu dieser dicken Big Papier sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier heute Nachmittag bis zur Sendung noch gar nicht gekommen. Die meiste Zeit haben sie nämlich noch für den Auftakt gebraucht, wo sie nochmal darüber diskutiert haben, ob sie das Entlastungspaket überhaupt diskutieren wollen. Ein Positionsspiel, wo alle Parteien ihre Freude oder ihren Ärger über Sparen nochmal dargelegt haben. In einem Fall in einem speziellen Stil. Die grüne Parlamentarierin Susan Hohr hat sich nämlich entgegen der Tradition gerade direkt an die volle Zuschauertribüne im Parlament gewendet.
Fragen Sie sich selbst, gefällt es Ihnen in diesem Staat? Finden Sie, er tut zu viel für Sie? Finden Sie, Sie leisten zu viel für ihn?
Herbe Worte hat es dann eben gegeben in dieser sogenannten Eintretensdebatte. Von links ist moniert worden, dass sich der Kanton zu Tod spare. Von rechts ist das Argument gekommen, dass die Regierung nicht die Sparvorschläge vorgelegt hätte, die man sich von ihr erwartet hätte. Der Finanzdirektor Martin Gero hat heute Nachmittag darauf aber den Konsens propagiert.
Und deshalb ist es auch für den sozialen Frieden notwendig, dass wir ein ausgewogenes Paket präsentieren können, das eben nicht nur einseitig auf die Ausgaben zielt, sondern eben auch einnahmenseitig ansetzt.
Die dicke Big Papier zu den 66 Entlastungsmassnahmen, die die St. Galler Regierung vorgeschlagen hat, nehmen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in diesen Minuten gleich noch in Angriff. Es geht unter anderem um mehr Blitzautomaten, höhere Motorfahrzeugsteuern und weniger Geld für den öffentlichen Verkehr. Themen, die bestimmt nochmal lange Diskussionen nach sich ziehen. Das hat das Parlament heute Nachmittag selber auch gemerkt und darum ein Entscheid gleich noch gefällt, nämlich, dass heute Abend eine Stunde länger über das dritte Sparpaket diskutieren als geplant.
Der Thomas Zuberbühler über das dritte Sparpaket von der St. Galler Regierung. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt 5:05. Zu der Wetterprognose heute mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht ist es vor allem in der Surselva und im Prättigau noch nass. Die Temperaturen gehen zu Chur auf etwa 10 Grad zurück. Am Morgen hat es viel Wolken rum und etwa mal kann es regnen. Es zeigt sich da und dort aber auch die Sonne, aber leider nicht allzu häufig. Die Temperaturen die bleiben sehr bescheiden. Zu Chur gibt es um die 17, zu Flims und Schkuhl um die 12 und zu Arosa oben noch 8 Grad. Auch am Mittwoch sind noch viele Wolken rum, es kann aber auch mal länger sonnig sein und die Chancen auf Regen sind ein bisschen kleiner. Temperaturen bleiben aber weiterhin deutlich unter 20 Grad. Besonders in Misox, aber auch in Puschlav, ist es morgen und am Mittwoch ziemlich sonnig und deutlich wärmer. In Roveredo gibt es bis zu 25 Grad.
Zu den Meldungen vom Tag. Schon letztes Jahr hat es in Graubünden mehr Einbrüche gegeben, nämlich 738, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auch dieses Jahr dürfte das Niveau hoch bleiben. Bis jetzt waren es schon 400 Einbrüche gewesen, heisst es auf Anfrage bei der Bündner Kantonspolizei. Die Gründe sind unklar, weil es keine Untersuchungen dazu gibt. Eine Vermutung ist, dass mehr Kriminaltouristen in die Schweiz kommen, weil es wirtschaftlich attraktiver geworden ist. Seit mehr als einem Jahr wird der Inhalt vom mutmaßlichen Grab von Jörg Janatsch wissenschaftlich untersucht. Eine DNA-Analyse vom Skelett, das in der Churer Kathedrale liegt, hätte Klarheit bringen sollen, ob es der Jörg Janatsch ist oder nicht. Bis jetzt hat sich für die Forscher kein eindeutiges Bild ergeben. Aber die Uni im deutschen Kiel sei jetzt zum Schluss gekommen, dass er es sehr wahrscheinlich sei. Das sagt der Projektleiter der Manuel Janoscha im Gespräch mit dem Regionaljournal. Die Endergebnisse der Forschungen die sollen im Herbst oder im Winter publiziert werden. Fischen soll in Graubünden für junge Leute attraktiver werden. Die Bündner Regierung passt darum das Fischereigesetz an. Patentgebühren werden für Jugendliche bis 18 um die Hälfte gesenkt. Erwachsene, die ein Patent haben, dürfen neu zwei statt nur noch ein Kind zum Fischen mitnehmen. Das neue Gesetz kommt im August ins Parlament. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Im Internet finden Sie uns rund und durch unter srf.ch. Wir sind auch auf Twitter, dort unter dem Stichwort Regionaljournal. Mein Name ist Silvio Liechti. Schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.